HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch, das Bistum Limburg macht ernst. Aktion Musik als Schlüssel, die evangelische Kirche in Hessen und Nassau wendet sich an alle ihre Mitglieder. Und das Sonntagsthema vom Reiz des Extremen. Ende September ist im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz eine große Studie zum sexuellen Missbrauch durch katholische Kleriker erschienen. Diese sogenannte MHG-Studie hat offenbart, welche Schwächen bei der Prävention und bei der Aufarbeitung solcher Fälle in den deutschen Diözesen bestehen. Nun hat das Bistum Limburg als Folge der Studie ein umfassendes Projekt gestartet, das die Empfehlungen der MHG-Studie umsetzen soll. Lisa Gessner berichtet.
Die Ergebnisse der sogenannten MHG-Studie hätten Schockwellen ausgelöst, sagte Bischof Betzing heute. Das neue Projekt des Bistums habe deshalb ein klares Gesamtziel.
Es geht darum, die Empfehlungen der MHG-Studie in Praxis unseres Bistums umzusetzen, so dass Kinder und Jugendliche im Raum von Kirche sicher leben und ihren Glauben leben können.
Konkret bedeutet das zuallererst einmal einen Perspektivwechsel, wie Ingeborg Schillei erklärt. Sie ist die Präsidentin der Diözesanversammlung im Bistum. Das ist die gewählte Vertretung aller Katholiken im Bistum, die den Bischof auch berät.
Wenn wir in die Vergangenheit schauen, da hieß es immer, die Kirche darf keinen Schaden nehmen. Es geht aber hier nicht um die Kirche, sondern es geht um die Menschen, es geht um die Opfer. Und nur darum geht's, diese Menschen zu hören, das Leid zu sehen und den Menschen auch zu helfen.
Das Projekt des Bistums besteht aus insgesamt 8 Teilprojekten. Im ersten Teilprojekt sollen Missbrauchsfälle im Bistum noch einmal umfassend aufgearbeitet werden. Bischof Betzing.
Ich spüre aber, dass die Irritation gerade unter den Gläubigen hinsichtlich der Stichworte Vertuschung, Verdrängung, Versetzung sehr stark ist. Und das kann ich verstehen. Und deshalb gehen wir das nochmal eigens an und sagen, wir möchten von unabhängigen Personen eine Untersuchung der Verantwortlichkeiten in den aufgekommenen Fällen von Missbrauch im Bistum Limburg.
Namen sollen genannt und an die Staatsanwaltschaft weitergegeben werden. Ein Abschlussbericht soll öffentlich gemacht werden. Weiter geht es um neue Leitlinien, zum Beispiel in der Priesterausbildung. Wie kann Sexualität dort stärker thematisiert und reflektiert werden? Finden Missbrauchsopfer schnell und einfach Hilfe beim Bistum? Die Personalaktenführung soll überarbeitet werden. Und schließlich sollen auch die großen Fragen behandelt werden. Wie kann Machtmissbrauch verhindert werden? Sollten homosexuelle Männer zu Priestern geweiht werden dürfen? Und wie kommen mehr Frauen in Führungspositionen innerhalb der Kirche? In all diesen Fragen sind für Bischof Betzing regionale Lösungen nicht ausgeschlossen.
Der Heilige Vater sagt immer, das, was man vor Ort tun kann, soll man dort tun. Nicht immer schielen nach Rom und dann gar nichts tun. Das ist das, was wir angehen. Ich habe keine sozusagen Angst um meine bischöfliche Macht. Ich habe keine Angst davor, das kann uns nur nützen.
Das Projekt des Bistums läuft nun für ein Jahr. Im Juni nächsten Jahres sollen konkrete Ergebnisse vorliegen und vorgestellt werden.
Bei der Evangelischen Kirche von Hessen und Nassau dreht sich in diesen Tagen alles um die Musik, denn das ist das Thema der neuen sogenannten Impulspost. Zweimal im Jahr sucht die Landeskirche auf diesem Wege Kontakt zu ihren Mitgliedern und auch ein Thema. Und das steht dann für einige Wochen im Mittelpunkt der Kommunikation mit den Mitgliedern. In den Briefen, die an die Kirchenmitglieder verschickt werden, aber auch in weiteren Veranstaltungen in den Kirchen und Gemeinden. Anne-Kathrin Hochstraat war bei der Vorstellung des diesmaligen Themas dabei.
Dass es der Evangelischen Kirche von Hessen und Nassau, kurz EKHN, um die Musik geht, wird schnell klar. Unter dem Titel Schlüssel gefunden bekommen über 1,5 Millionen Kirchenmitglieder in diesen Tagen Post. Ein kleiner, hellgelber Brief, in dem es in kurzen Texten um die Musik geht. Ulrike Scherf ist die stellvertretende Kirchenpräsidentin. Sie erklärt, was es mit der Musik als Schlüssel auf sich hat.
Musik eröffnet Zugänge. Sie eröffnet Zugänge zu Gott, zu mir selbst aber auch und auch zu anderen Menschen. Und deshalb ist das quasi ein dreifacher Schlüsselmoment, Musik zu erleben.
Auch in den kleinen Briefchen ist die Rede von 3 Dimensionen der Musik. Als Himmelsöffnerin, um einen Zugang zum Glauben zu bekommen, wie in der Kirchenmusik oder wie hier im Gospel. Oh, außerdem als Seelenventil, um Emotionen auszudrücken oder zu erzeugen. Und dann diene Musik noch als Klangverbindung, als gemeinschaftsstiftendes Element, wenn gemeinsam gesungen wird. Und weil sich das auf dem Papier schlecht zeigen lässt, hat sich die Landeskirche etwas ausgedacht. Auf www.schlüsselmusik.de erklärt Christa Kirschbaum, die Landeskirchenmusikdirektorin.
Also Musik ist was zum Hören und zum Selbermachen. Und wenn Sie einen Brief kriegen, haben Sie noch keine Musik. Deswegen gibt es eben diese Webseite, auf der man sich informieren kann, auf der man auch Musikbeispiele hören kann.
So wie hier. Aber die Verantwortlichen der EKHN wollen nicht nur zeigen, wie vielfältig Kirchenmusik sein kann. Die Aktion ist so auch eine Art von Werbeaktion, erklärt die stellvertretende Kirchenpräsidentin Scherf.
Wir wollen damit nochmal einladen, die vielen Angebote zu nutzen, aber natürlich auch selbst zu überlegen, Mensch, habe ich nicht vielleicht Lust, auch mal ein Musikinstrument zu lernen, mich in einem Chor zu engagieren, weil viele Menschen sagen, das ist eine ganz tolle Erfahrung, das zu machen und da einen kleinen Impuls zu geben. Das ist der Grund für unsere Impulspost.
Denn für die Verantwortlichen ist klar, Musik und Kirche, das gehört untrennbar zusammen. Und das soll nach dem Willen der Kirchenvertreter auch noch eine ganze Weile so bleiben.
Im April, da macht das Wetter bekanntlich, was es will und beschert uns manchmal auch Extreme. Sonne und Hagel, Wärme und Schnee. Meistens lieben wir diese Extreme nicht besonders. Sie stören den gleichmäßigen Fluss des Lebens, aber ab und zu und vielleicht mehr denn je, suchen wir doch auch den Reiz der Grenze, den besonderen Kick des Extremen. Im Sport, in der Politik und auch in der Religion. Das ist unser kleines Sonntagsthema an diesem 1. April, Sonntag. Und da beginnen wir tatsächlich mal mit dem launischen April. Der bescherte ja Wettergegensätze in den vergangenen Tagen mit knapp 20 Grad in Berlin und niedrigen einstelligen Werten im Westen Deutschlands. Und auch im Tagesgang gab es diese Extreme. Morgens scheint eventuell die Sonne und man geht mit leichter Jacke aus dem Haus. Mittags stürmt es dann und hagelt und ich bin falsch angezogen. Thomas Ranft, unser Mann für alle Wetter im HR. Warum kann der April eigentlich so extrem sein?
Nun, weil da die Gegensätze halt wunderbar zusammenprallen. Wir haben in Richtung Polarkreis noch ziemlich kalte Luft, die ist noch nicht aufgewärmt. Auch die Meere sind noch ziemlich kalt. Auf der anderen Seite eine schon recht hoch stehende Sonne, die ist ja schon viel kräftiger als noch im Januar. Und es hat sich dann in Richtung Subtropen schon gehörig aufgeheizt. Und Unterschiede, das merken wir in jeder Beziehung, Unterschiede geben immer gehörig Feuer, eben auch beim Wetter.
Das Wetter mag's extrem im April, sagt Thomas Ranft, der HR-Wetterexperte. Extremwetter sind auch außerhalb des April auf dem Vormarsch, besonders starke Regenfälle oder extrem trockene Perioden, wie das im vergangenen Jahr der Fall war. Diese Extremwetter haben etwas mit dem Klimawandel zu tun. Diesen Klimawandel finden gerade viele junge Menschen extrem beunruhigend. Das Gesicht des weltweiten Schulprotestes gegen das Nichtstun in Sachen Klimawandel ist die 15-jährige Greta Thunberg aus Schweden, die ihre Überzeugungen kompromisslos und auch extrem konsequent vertritt.
Meine Mission ist es, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und zu versuchen, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um die Welt mit dem Pariser Abkommen in Einklang zu bringen. Und ich weiß, dass nicht ich das erreichen werde. Eine Person wird das nicht erreichen. Es braucht Kooperation. Und wir müssen zusammenarbeiten, um das zu erreichen. Ich bin realistisch. Ich weiß, was getan werden muss. Und dann tue ich es einfach. Ich habe keine Zweifel. Und ich muss es nicht überdenken. Wenn ich mich entscheide, etwas zu tun, und wenn es etwas ist, wo ich wirklich leidenschaftlich bin, dann tue ich es. Aber für mich, ich sehe Dinge sehr schwarz-weiß. Und für mich lebt man entweder nachhaltig oder man lebt nicht nachhaltig. Man kann nicht ein wenig nachhaltig sein.
Extrem konsequent, Greta Thunberg, sie bringt freitäglich viele tausend Menschen weltweit auf die Straße zum Protest gegen den Klimawandel und gegen eine Politik, die in ihren Kompromissen und Zwängen nicht in der Lage scheint, viel dagegen zu tun. Der Reiz des Extremen ist heute mein Sonntagsthema bei Himmel und Erde in HR Info. Wenn man mal so auf den Bereich der Politik schaut, dann war dort das Extreme lange Zeit kein Thema. Die großen Parteien suchten unisono die Mitte. Und jetzt finden sich inzwischen zunehmend auch extreme Positionen im politischen Spektrum wieder und sie finden Beifall und Anhänger. Darüber hat mein Kollege Lothar Bauer-Ochse mit Thomas Kliche gesprochen. Er ist Professor für Politikpsychologie an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Woran liegt es, hat er ihn gefragt, dass die extremen Ränder in der Politik wieder so relevant geworden sind?
Politisch gesehen, gesellschaftlich, war nun 15 Jahre bis 2015 alles sehr still, alles sehr normal. Es wurden sogar Regeln für den Umgang mit Minderheiten entwickelt, Political Correctness oder das Programm der Inklusion. Das heißt, im Mittelpunkt von allen Bemühungen stand im Grunde die Normalisierung von Besonderheit. Also alles, was besonders war, wurde nach Regeln erfasst und in bestimmte Regeln eingeordnet. Und wir haben seit 2015 eine tiefe Verunsicherung der Menschen. Die suchen nach neuen Wegen. Unsere Art zu leben steht auf dem Prüfstand. Das spüren viele, sind auch unzufrieden. Und neue Wege und neue Lösungen sind natürlich anfangs immer am Rand. Und dadurch werden die Ränder interessant. Aber gleichzeitig passiert genau das Gegenteil. Also die Menschen träumen vom So-Sein, vom Richtigsein, vom unhinterfragten Dazugehören, vom sich wohlfühlen. Das heißt heutzutage Heimat. Gibt es sogar ein Ministerium dafür inzwischen. Also ein Traum von einer normalen Mitte, wo man nichts mehr in Frage stellen und auch sich nicht unerfreulich auseinandersetzen oder verändern muss. Und das wird dann eher auch in den Traum der Vergangenheit verlegt. Das heißt, Mitte ist interessant, extrem attraktiv, aber Ränder sind auch interessant, weil da neue Lösungen entstehen können.
Ein aktuelles Phänomen, was ja vielleicht auch da reinpasst, sind die Klimademonstrationen von Schülern. Deren Vorbild ist Greta Thunberg, eine junge Schwedin, die sehr radikal und auch kompromisslos ihre Position vertritt. Sehen Sie gerade bei jungen Leuten so eine wachsende Sehnsucht nach klaren und dann möglicherweise auch extremen Positionierungen?
Nach klaren wohl, aber ansonsten nicht extrem. Die sind halt besonders betroffen von der Klimakatastrophe und eigentlich sind sie überhaupt nicht radikal. Da gibt es weit härtere Ansichten, die wurden schon in Brockdorf entwickelt, in der Anti-AKW-Bewegung, die ja sehr militant war auch. Ne? Die Älteren drücken das Problem einfach weg, setzen ein, Verleugnung, Verdrängung, Verharmlosung, eben auch Normalisierung, so ist das halt. Man kann nichts machen. Und die Grünen sind ja gerade dadurch jetzt auf dem Weg zur Volkspartei, dass sie ganz unextrem und normal erscheinen möchten. Also dass sie genau den Veränderungsbedarf des ökologischen Wandels nicht ansprechen. Das heißt, sie passen sich vorwegnehmend an. Aber auch hier gibt es so Anzeichen von einem neuen Problembewusstsein. Also das Erleben dieser jungen Menschen würde ich nicht als extrem einordnen, sondern als einfache Einsicht in offenkundige Notwendigkeiten.
Nun leben wir in einer Mediengesellschaft und Politik findet auch zu einem guten Teil mittels und in den Medien statt. Wie groß ist da eigentlich die Verlockung, da auch einfach extreme Positionen zu beziehen, eben um aus der Masse herauszustechen und sich ins Gespräch zu bringen?
Groß aus zwei Gründen. Es gibt Medien, die konsequenzfrei Spaß, Hass einladen, ne? Also Internet. Da gibt es eine Funktionslust daran, die eigene Meinung aggressiv zu verbreiten. Das hat was mit Eitelkeit zu tun und was mit, oh, hier kann ich was sagen und machen und die Sau rauslassen. Denn sich selbst normal machen und anpassen ist ja auch anstrengend. Es gibt auch eine Konkurrenz der Medien untereinander. Da geht es um möglichst attraktives Geschrei, also diese Ergebnis- und folgenfreien Modellformen wie Talkshows hetzen ja im Grunde Leute gegeneinander. Aber Infotainment heißt ja auch Konkurrenz mit Schwachsinnsmedien um wirklich den Letzten in der Gesellschaft. Und diese Art von Verlockung der Konkurrenz und der Sichtbarkeit und des Kampfes um Quoten unterstützt im Grunde den Verlust von Urteilskraft, also eines inneren Maßes von Vernunft, von Augenmaß, von richtigen Urteilen.
Die Tendenz zum Extremen in der Politik, das waren Gedanken und Antworten des Politikpsychologen Thomas Kliche aus Magdeburg-Stendal im Gespräch mit Lothar Bauer-Ochse. Greta Thunberg, ein 15-jähriges Mädchen, inspiriert mit ihrer Konsequenz. Aber es ist natürlich eine Frage, wie nachhaltig der Schülerprotest, den sie angeregt hat, sein wird und ob sie damit etwas bewirken können wird. Wer oder was verändert denn eigentlich die Welt? Sind es solche extremen Menschen? Auch in der Religion gibt es extreme Persönlichkeiten, die sehr einflussreich sind. Zum Beispiel der heilige Franziskus, der im 12. Jahrhundert gelebt hat. Er hat sehr viele Ordensgemeinschaften inspiriert und auf ihn beruft sich ja auch der aktuelle Papst, der sogar seinen Namen angenommen hat, Franziskus. Doch bei näherem Hinsehen zeigt sich, dass extreme Menschen wie zum Beispiel der heilige Franz von Assisi sehr ungemütlich sein können. Der Frankfurter Kapuzinerbruder Paulus Terwitte erzählt im Gespräch etwas über diesen extremen Menschen Franz von Assisi.
Franziskus war von seiner Haltung her erstmal extrem, weil er alles Geld aus dem Fenster rausgeworfen hat, was der Vater ihm hingehalten hat. Er galt als der Jugendkönig von Assisi, ein richtiger Extremist. Dann war er auch wieder ein Extremist, dass er plötzlich zu den Carceri hochgestiegen ist und wochenlang sich in den Bergen verkrochen hat. Das war alles noch, bevor er überhaupt irgendwas mit Gott zu tun hatte, also im Sinne von lebendiger Gott. Dann war er natürlich super extrem, dass der Papa einen ganzen Bauernhof verkauft hat, um ihm Geld zu geben, dass er endlich Ritter wird. Was macht er? Nach 3 Kilometer verkauft er das Ganze, gibt es einem armen Schlucker und kommt nach Assisi zurück mit nichts in den Händen, weil er unterwegs gemerkt hat, das schmeckt mir nicht. Das gibt mir nicht den Sinn, den ich brauche. Und dann wieder ganz extrem, als der Papa ihn einsperrt, weil er das Geld verprasst und weil er nicht für das Geschäft ordentlich arbeitet, weil er dumme Sachen anstellt in den Augen von Papa, betet und so einen Kram macht. Der Papa sperrt ihn ein, ganz extrem. Er geht zum Bischof, zieht sich aus, nackt und sagt, jetzt sage ich nur noch Vater unser im Himmel und nicht mehr Vater Pietro Bernardone. Da war Franziskus immer noch nicht der Fromme, sondern immer noch auf der Suche. Er hat das getan, was ich mir so sehr wünschte von vielen, vielen Menschen, dass sie radikal mal einmal das Gewordene in ihrem Leben durchschneiden und ganz extrem einfach mal etwas anderes machen, als Papa will, Mama will, Kirche will, Papst will, Bibel will, sonst wer will. Weil das, was wir da im Kopf haben, ist oft gar nicht das, was wirklich der Sinn von dem Ganzen ist. Und dann fällt mir natürlich ein, dass er nach San Damiano geht, eine alte, zerfallene Kirche, und dann sieht er plötzlich etwas ganz Neues. Und das ist auch eine extreme Sicht. Er sieht, dass Gott, der Allmächtige, ganz extrem in den Tod geht und ins Leid, also von ganz oben nach ganz unten geht. Und da versteht Franziskus, warum es ihn immer wieder runtergezogen hat, weg von diesen himmlischen Dingen, sinnvoll, Ritter, Papa, verkaufen, warum es ihn immer wieder runtergezogen hat an die andere Seite. Ich will dadurch Leben schaffen, dass ich ins Extreme gehe und dann alles verkaufen, nichts haben, betteln gehen, Asche aufs Essen streuen, um den Leuten zu sagen, hey, es gibt etwas ganz anderes im Leben.
Der war dann ja auch extrem eben in der Liebe zu dieser Braut Armut. Sie haben ein Beispiel genannt gerade. Das ging ja auch den ersten Brüdern dann fast mal zu weit.
Franziskus hat natürlich dann bald Gefährten gehabt. Extremisten sind natürlich hochanziehend. Und dann hat Franziskus gesagt, schön, dass ihr bei mir seid, aber bei mir geht es wirklich ganz anders weiter. Wir wollen gar nichts haben. Und er hat sie in einen Schafstall geführt, wo jeder nichts hatte, außer, interessanterweise, einen Schlafplatz mit dem Namen oben drüber. Das gab es bei den Mönchen nicht, bei den Klostermönchen. Aber bei Franziskus war klar, jeder hat ja einen Namen, eine Individualität, aber sonst nichts. Und als dann die Brüder kamen, ja, aber bitte ein bisschen Bibel oder irgendwas müssen wir ja haben, wir wollen auch ein bisschen fromm sein. Nein, gar nichts. Und als jemand dann doch eine hatte und eine alte Frau kam, die gebettelt hat, hat er gesagt, die kriegt jetzt die Bibel, denn wir sollen ja tun, was in der Bibel steht und nicht fromme Bücher durch die Gegend tragen. Super extrem. Und man ist auch schon nach 10 Jahren Franziskus dann eigentlich domestiziert worden und weggesperrt worden in Einsiedeleien, sei du schön fromm und wir machen das mal für dich richtig, schreib uns mal eine Regel auf. Die erste wurde dann eigentlich, die bestand nur aus Worten des Evangeliums, die wurde beiseite geschafft, dann hat er eine zweite geschrieben, die war super fromm mit Lobpreis, die hatte Elias dann auch mehr oder weniger verschwinden lassen, weiß gar nicht, wo sie geblieben ist, Franziskus, kann es gar nicht verstehen, kannst du nochmal eine schreiben. Und dann ist dann diese bullierte Regel endlich gekommen, letztlich etwas Domestiziertes, womit dann auch mehr Leute leben können. Mit Extremen und mit Extremisten kann man nicht leben. Ein alter Kapuzinerbruder in meinem Noviziat hat mal gesagt, mit mehr als ein Heiliger kann ein Kloster nicht vertragen.
Mag man sich in seiner Nähe aufhalten oder ist es dann doch zu heiß und zu gefährlich?
Ich glaube, dass Franziskus jemand war, der ein Fundament bei sich gefühlt hat. Also eine Sicherheit, die alle anderen verunsichert hatte. Das ist ja eigentlich das Wesen eines Menschen, der extrem lebt. Die Gesellschaft braucht Persönlichkeiten und Typen, die ein Fundament haben und von diesem Fundament her sagen, und diesen Weg, den gehe ich jetzt. Und daran scheiden sich die Geister. Wenn da einer ist, der seine Linie geht, dann ist das einfach unbequem. Ein Heiliger ist vor allen Dingen ein Störfaktor, weil er die Unheiligen so bloßstellt.
Der extreme Heilige und was die Gesellschaft von solchen extremen Persönlichkeiten lernen kann und was sie ihnen verdankt, das war der Kapuzinerbruder Paulus Tevitte aus Frankfurt. Der Reiz des Extremen ist Thema bei HR Info Himmel und Erde und diesen Reiz suchen immer mehr Sportler, auch Freizeitsportler. Sie tauchen dann so tief wie möglich ohne Sauerstoff oder sie klettern so hoch wie möglich ohne Sauerstoff. Sie laufen hunderte Kilometer am Stück bei Ultramarathons, manchmal sogar durch heiße Wüsten. Sie jagen steilste Bergflanken hinauf, durchqueren in 2,5 Stunden die Eiger Nordwand. Sie stürzen sich dann wie ein Flughörnchen auf der anderen Seite mit einem Wingsuit bekleidet wieder herunter. Extrem. Gunther Gebauer ist Sportwissenschaftler und Philosoph und ein nachdenklicher Beobachter der Sportszene heute. Mein Kollege Lothar Bauer-Ochse hat ihn gefragt, was er denn glaubt, der Grund sei, dass Menschen so etwas Extremes machen.
Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen mindestens zwei Gruppen. Es gibt einmal die Gruppen, die Sportler sind mit dem Wunsch nach Existenzgefühlen, also die sich selber spüren wollen. Die spüren wollen, ich lebe, ich bin da, ich bin ganz und gar von mir selbst erfüllt. Das ist eine alte Motivik, die wir kennen, die können wir schon zurückverfolgen bis in die beginnende Moderne. Das ist in unserer Zeit natürlich etwas ganz, ganz Wichtiges, weil wir so viele falsche Gefühle haben, beziehungsweise so viele Standardsituationen haben, in denen wir uns gar nicht wirklich fühlen oder in denen wir nichts Besonderes mehr fühlen. Und der Wunsch danach, etwas Authentisches, etwas Wirkliches zu spüren, nämlich unser Ich, ist sehr ausgeprägt. Und die zweite Gruppe ist viel, viel größer. Da kann man sagen, ist das schon fast eine Massenerscheinung. Es sind ganz viele Menschen, die auf der Suche sind nach dem Thrill, danach bestimmte Sensibilitäten für sich zu gewinnen und sie zu zeigen. Das ist ganz wichtig, dass man das dokumentiert im Internet und zeigt, was für großartige Sachen man gemacht hat. Und man versucht auf jeden Fall, das Risiko zu maximieren, immer weiter zu gehen. Sie haben schon gesagt, es reicht nicht aus, Ultralanglauf zu machen von 100, 200, 300 Kilometern, vielleicht noch durch die Wüste. Da muss noch etwas dazukommen, noch Gebirge und einsame Gegenden ohne Hilfemöglichkeit. Erst dann ist es richtig schön. Und davon gibt es eine ganze Menge. Dass es viele sein müssen, erkennt man daran, dass es zum Beispiel in französischen Bahnhofskiosken mindestens 10, 15 Zeitschriften gibt, Vergnügungsmöglichkeiten im Extrem, an denen man sich orientieren kann und am Ende findet man dann irgendwelche Möglichkeiten zu buchen und Reisen zu buchen in Bürgerkriegsgebiete in Südalgerien und dort bestimmte Wüstenabschnitte, in denen es besonders gefährlich ist, eben weil auch eventuell bewaffnete Gruppen darum streuen und ähnliches. Also da wird etwas gesucht, was das Außergewöhnliche ist.
Dem würde ich gerne nochmal nachgehen, Herr Gebauer. Ja, Sie haben gesagt, im Grunde, dass man mal an eine Grenze geht, um auch sich wahrzunehmen. Das gibt es eigentlich schon länger. Aber warum nimmt das heute so breitem Ausmaß an? Ist das Normalsein heute zu langweilig?
Ja, ganz eindeutig. Wir sehen eigentlich überall in der Gesellschaft die Bemühung, sich zu unterscheiden. Mit einem Begriff des französischen Soziologen, Distinktion. Also etwas zwischen sich und dem, was man für normal und durchschnittlich hält, zu legen, um zu zeigen, dass man etwas ganz Besonderes ist. Nun machen das aber ganz viele Menschen. Und dadurch verliert man sozusagen den Distinktionsgewinn, den man erreicht hat, indem man besonders interessante und teure und anspruchsvolle Sportarten betreibt. Also geht man in Sportarten, die nicht nur anspruchsvoll sind, sondern die extravagant sind, die außergewöhnlich sind, in die man, wie man vermutet, nur ganz wenige Menschen hineingehen. Und dann stellt man aber fest, sind doch ganz viele, weil da sind dann bestimmte organisierte Touren, die man buchen kann, in bestimmte Himalaya-Gebiete herumzustreuen und so weiter. Ist ja bekannt, dass am Fuße des Mount Everest inzwischen ein unglaublicher Tourismus herrscht.
Ein Stau, genau.
Ja, ein Stau regelrecht, ein Gipfelstau.
Was sagt das über unsere Gesellschaft, Herr Gebauer?
Das sind unsere Gesellschaften, westliche, sehr avancierte, wirtschaftlich reiche Gesellschaften, in denen das Individuum die Hauptrolle spielt und versucht, sich als Individuum auszuzeichnen, sich eben zu unterscheiden. Das hat auch etwas damit zu tun, dass man sich als außergewöhnlich empfinden will, darstellen will. Am besten geht es noch, indem man sozusagen seine eigene Haut zum Markte trägt und sie gefährdet, sie in Situationen bringt, die normale Menschen sich gar nicht trauen würden zu bestehen und dann durch diese Feuertaufe zu gehen, das zu dokumentieren und zurückzukommen und sozusagen ein kleiner Held im Nicht-Alltäglichen zu erscheinen.
Vom Reiz des Extremen, das war der Philosoph und Sportwissenschaftler Gunter Gebauer. Er antwortete auf Fragen von Lothar Bauerochse. Und das war der kleine Schwerpunkt am Sonntag in der Sendung Himmel und Erde in HR Info. Ich wünsche Ihnen, dass Sie heute nicht extrem gefordert werden, sondern einen ruhigen Sonntag verleben können, der höchstens, und das wäre mein Wunsch, extrem schön wird.